Herzlich willkommen zum Microsoft Day Vortrag Business Intelligence in der Praxis. Wir haben heute am Microsoft Day ja schon etliche Vorträge zum Thema Business Intelligence, Business Analytics gehört und wir wollen uns in unserem Vortrag anschauen, wie wir das Ganze wirklich in die Praxis umsetzen. Mein Name ist Martin Pöckl, ich bin bei Microsoft Technologieberater für die Themen Datenplattformen und Business Intelligence und es freut mich, dass ich den Vortrag gemeinsam mit Markus Ehrenmüller Jensen von der Computer machen darf. Markus.
Ja, hallo. Also ich bin beschäftige mich seit 19 Jahren mit dem Thema Business Intelligence und Data Warehousing und bin seit 6 Jahren bei der Firma Qubido. Was wollen wir uns anschauen? Die Agenda haben wir uns in 3 Teile eingeteilt. Wir wollen uns anschauen die Business Intelligence Self-Service BI mit Excel und Power Pivot. Dann werden wir uns anschauen, wie man das Ganze aufbereiten kann als Business Intelligence Semantic Model. Und schließlich und endlich wollen wir uns auch anschauen, wie man das Ganze als Data Warehouse aufbauen kann. Und dass das nämlich auch gute Grundlage ist für Self-Service BI und welche Gründe es gibt, auch Data Warehousing zu betreiben. Muss BI kompliziert sein?
Ja, gute Frage. Genau dem Thema wollen wir uns heute widmen. Muss BI sozusagen eine Wissenschaft sein oder kann BI durchaus auch einmal einfach sein oder zumindest der Start in die Thematik eine einfache sein? Und neben kompliziert sein gibt es natürlich auch kompliziert aussehen. Das heißt, selbst wenn BI einfach ist, gibt es natürlich immer Mittel und Wege, Daten und Zahlen und Grafiken so darzustellen, dass sie möglichst unaussagekräftig und hässlich am Ende des Tages sind. Und unsere Aussage oder unsere Intention geht halt dahin, dass wir auch ein bisschen aufzeigen wollen, dass man bei Spaß haben kann, dass es nicht unbedingt langweilig aussehen muss und langweilig ist, beziehungsweise auch aufwendig ist. Und genau aus diesem Grund starten wir mit unserem ersten Thema Self-Service BI. Im Prinzip die Idee dahinter, kann mal jeder damit anfangen. Kann jeder ausprobieren und eignet sich durchaus auch vielleicht für kleinere Unternehmen schon als BI-Lösung und wir wollen uns in den weiteren Schritten anschauen, wann macht es eigentlich Sinn, auf den nächsten Step zu gehen und die nächste Stufe durchaus auch der Komplexität dann irgendwo anzunehmen und wie kann man es aber trotzdem vielleicht einfach halten. Also erstes Thema Self-Service BI mit Excel und Power Pivot. Starten wir gleich mit einem Praxisbeispiel.
Genau, die österreichische Verkehrsgruppe, vielleicht vom Namen, wenn Sie es nicht kennen, Sie haben sicher vielleicht schon einen Urlaub gebucht über UEFA, die gehört zur Verkehrsgruppe oder zur Verkehrsbürogruppe oder wenn Sie in einem Austria Trend Hotel schlafen, auch das ist eine Marke, die zur österreichischen Verkehrsgruppe dazugehört. Michael Welser sagt eben, dass ihm die neuen Technologien ermöglicht haben, dass jetzt die Benutzer selber sich die Berichte erstellen und damit auch die IT entlastet ist. Die Problemstellung ist, dass die Benutzer Ad-Hoc-Anforderungen natürlich haben, wie in vielen anderen Bereichen auch, und die wie schnell man denn das? Ich muss da mitlesen. Die IT-Abteilung ist mit den laufenden Anfragen überlastet und es gibt ein bestehendes multidimensionales Modell, das auch sehr gut läuft, aber für Ad-Hoc-Anfragen, vor allem wenn sie auf Einzelsätze runtergehen auf hohes Detailniveau, dann kämpfen sie da einfach mit der Performance. Die Lösung ist, wir haben im relationalen Data Warehouse Views bereitgestellt, mit denen die Anwender arbeiten können, vorausgesetzt sie haben Berechtigungen drauf und sie bauen sich jetzt selber ihre Modelle und ihre Berichte mit Power Pivot, was dazu führt, dass jetzt sowohl die Benutzer, die Endbenutzer, die Winner sind, weil sie endlich ihre Berichte selber gestalten können, aber auch die IT-Abteilung begeistert ist, weil sie entlastet ist.
Gut, das wollen wir uns gleich einmal in der Praxis anschauen. Also das heißt, unsere erste Demo Power Pivot im Einsatz, Self-Service BI mit Excel. Und dazu wechseln wir mal in unsere Demo-Umgebung und starten Excel. In meiner Demo werde ich Excel 2013 verwenden. Eines sei gleich vorweggenommen, die meisten Sachen kann ich so auch 1:1 mit Excel 2010 schon ausprobieren und herzeigen. Vor allem das Thema Power Pivot. Wenn ich Power Pivot entsprechend aktiviert bzw. installiert habe, bekomme ich eine eigene Registerkarte Power Pivot, wie man oben rechts sieht. Bei Excel 2010 muss ich das als Add-in installieren, kann ich kostenfrei runterladen und kann entsprechend dann damit arbeiten. Bei Excel 2013 ist der Vorteil, dass das entsprechend schon integriert ist und nur mehr aktiviert werden muss. Was ist Power Pivot? Mit Power Pivot mache ich sozusagen dieses Zusammenfügen der Daten, weil der erste Schritt bei allen Auswertungen oder allen Dingen, die ich irgendwie analysieren will. Ich muss irgendwie zu meinen Daten kommen und ich muss sozusagen ein, nennen wir es Mashup von Daten machen, ein Zusammenführen der Daten machen. Wechsle also da in dieses Power Pivot Fenster aus Excel heraus, wo ich meine Daten dann zusammenfügen kann und importieren kann. Schauen wir uns vielleicht einmal ganz allgemein an, was können wir alles an Bord holen an Daten, natürlich Daten aus der Microsoft-Welt, in Datenbanken, SQL Server, Access und Co. Natürlich auch alles aus der Nicht-Microsoft-Welt, in relationalen Datenbanken, aber auch multidimensionale Datenquellen, Datenfeeds beispielsweise aus dem Internet oder Standardberichtswesen, aber natürlich auch Textdateien, Excel-Dateien und ähnliches. In meinem Beispiel möchte ich interne Daten mit externen Daten verknüpfen. Das heißt, ich habe in meiner, beispielsweise in meiner ERP-Anwendung, Informationen, welche Produkte ich an welche Kunden oder Geschäftspartner verschickt habe und habe da beispielsweise auch Informationen von der Post, eine Nummer, eine Tracking-Nummer bekommen, die das Paket beispielsweise kennzeichnet. Was ich allerdings nicht weiß, ist, ob das jemals irgendwie am Ende der Welt angekommen ist. Und diese Information kriege ich beispielsweise dann direkt aus Informationen, aus Systemen von Post und Ähnlichem heraus. Das heißt, als erstes zapfen wir mal unsere interne Datenquelle an und holen uns gleich einmal Daten aus einer Datenbank. Diese Daten sind in dem Fall in einer Datenbank hinterlegt und die stehen in einer Tabelle. Und die Daten aus dieser Tabelle importiere ich ganz einfach einmal. Am Ende des Tages kann ich zum Beispiel mit so einer Analyse schauen, wie gut ist meine Adressqualität. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wo ich solche Dinge analysieren kann. Wir haben jetzt wirklich Einzeldatensätze bekommen. Das könnte also, wie gesagt, beispielsweise aus einem ERP-System kommen, wo ich also einzelne Transaktionen habe und da genau stehen habe, welches Produkt war das, wie viel Umsatz habe ich damit erzielt. Und man sieht also, in der mittleren Spalte habe ich diese Tracking Number. Das ist im Prinzip die Nummer, die ich von der Post bekomme, wenn ich also Dinge verschicke. Was ich jetzt machen muss, ich muss jetzt noch Daten weiter dazu holen. Das heißt, importiere weiter Daten und meine Information, wie es meinen Paketen gegangen ist, bekomme ich beispielsweise in einer Excel-Datei, die sich der Tracking Log nennt, also klassisch externe Daten, die ich einfach dazu füge, fertigstellen. Das heißt, die importiere ich einfach auch in dieses Datenmodell dazu. Habe beides einmal als Tabellen dargestellt und jetzt möchte ich schon analysieren. Also möchte zum Beispiel wissen, wie viel Prozent meiner Adressen oder sagen wir mal so, wie viel Prozent meiner Order sind überhaupt problemlos angekommen und bei wie viel Prozent gab es beispielsweise Probleme. Können wir ganz einfach machen. Wir holen uns als erster unsere Ordernummer raus und möchten eigentlich die Anzahl der Ordernummer wissen und wir wollen am Ende des Tages wissen, wie viele Ordernummern haben gut funktioniert, wie viele haben nicht gut funktioniert. Das heißt, wir ziehen einmal rein, bekommen einmal die Gesamtanzahl, das waren also 60.000 und holen uns jetzt die Information aus dem Tracking-Log raus, was war zustellbar, was war nicht zustellbar. Man sieht jetzt sowohl an der Zahl hier im linken Bereich als auch im rechten Bereich bei den Pivot-Tabellenfeldern, da hat es noch irgendwas. Ganz klar, er weist mich darauf hin, die Beziehungen zwischen den Daten stimmen einfach nicht. Ich habe aus zwei unterschiedlichen Systemen Sachen importiert, die noch keinen Zusammenhang haben. PowerPivot unterstützt mich dahingehend, also dass ich sagen kann, erkenne mir einfach automatisch Beziehungen und wenn das entsprechend funktioniert hat, dann kommen da wesentlich sinnvollere Daten raus. Also man sieht, da habe ich schon sinnvollere Zahlen. Schalten wir das Ganze einfach noch auf eine Prozentanzeige um und wir sehen also auf einen Blick, okay, ca. 8% meiner Orders, die ich so verschicke, haben also irgendwie ein Problem, die kommen zumindest nicht beim ersten Mal richtig beim Adressaten an und ich könnte jetzt da noch aufsetzen und könnte jetzt noch weit in die Tiefe gehen und schauen, okay, welche Adressen stehen denn dahinter und wo habe ich Probleme bei meinen Adressen beispielsweise. Also das wäre so eine klassische Ad-Hoc-Analyse, die man vielleicht einmalig durchführt, wo ich aber viel Flexibilität brauche und wenig damit anfange, dass schon Dinge irgendwie in einem Modell fertig sind, weil diese Sachen muss ich meistens mir selbst als Endanwender irgendwie zusammenfügen. Fall Nummer zwei, wir wollen Daten richtig sozusagen im Sinne eines Modells ausbauen. Das heißt, wir wechseln wieder in unsere PowerPivot-Umgebung und wir wollen jetzt noch weitere Daten importieren. Aus meinen vorhandenen Verbindungen. Das heißt, ich importiere jetzt wirklich Daten aus der Datenbank von vorhin. Einfach weitere Tabellen dazu. Vielleicht ein Hinweis da, ich kann auf der einen Seite, wenn ich hier Daten wirklich ins Excel hinein importiere, auf der einen Seite sagen, klassisch einfach aus Tabellensichten einfach anklicken und auswählen und einfach einen Filter setzen oder die komplexe Variante, ich kann wirklich ein kleines Skript schreiben, im Prinzip in TSQL, wo ich durchaus auch komplexere Ladevorgänge in das Excel realisieren kann. Wir wählen die einfache Variante, was brauchen wir noch an Informationen? Wir wollen noch Produktinformationen dazu haben, Wir wollen Geografieinformationen dazu haben. Wir wollen unsere Informationen über unsere Geschäftspartner dazu haben. Wir wollen unsere Vertriebsgebiete noch dazu haben, beispielsweise. Ja, importieren wir das einmal dazu. Was hier im Hintergrund im Übrigen passiert, es wird wirklich diese ganzen Informationen werden also in den Speicher geladen, wird also nichts irgendwie voraggregiert, sondern es wird im Prinzip speziell spaltenkomprimiert und in den Speicher geladen und dadurch ist die Abfrage auf dieses Datenmodell, auch wenn das in Wirklichkeit jetzt Millionen von Datensätze wären und nicht nur wie in meinem Fall 60.000, 70.000 Datensätze, wirklich extrem schnell und extrem performant, ohne dass ich irgendwie großartig Performance tune. Gut, wieder zurück zu unserem Beispiel. Wir wollen also in der Tabelle, wo wir die einzelnen Transaktionen haben, jetzt unseren Gewinn beispielsweise analysieren und sehen, das ist alles recht schön und gut. Wir haben also einen Umsatz beispielsweise, den ich erziele mit der Transaktion. Wir haben Kosten, wir haben aber keine Spalte für den Gewinn an sich. Das heißt, fügen wir uns einfach dazu im Sinne einer Excel-Formel. Wir sagen einfach Umsatz minus Kosten ist also hoffentlich unser Gewinn bzw. unser Verlust, je nachdem, was wir wirklich mit diesem einen Verkauf real erzielt haben. Nennen wir die Spalte einfach Profit. Das heißt, das ist die erste Erweiterung, die ich wirklich rein in diesen Power-Pivot-Modellen erschaffen kann, ohne dass ich diese Berechnungen irgendwie vorher hätte. Das heißt, ich kann hier wirklich beliebig komplexe Berechnungen auf Zeilenebene vornehmen. Die können natürlich wesentlich komplexer sein als jetzt in meinem Beispiel. Und die zweite Variante, ich kann auch so weit gehen, dass ich Kennzahlen fertig vorberechne. In meinem Fall, jetzt halten wir es mal einfach die Summe aus dem Profit ist eine Kennzahl. Das könnte ich natürlich in Excel auch sehr einfach realisieren, aber es gibt ja durchaus komplexere Berechnungen, wie beispielsweise Deckungsbeiträge oder Werte mit Zeitdimension, also Year-to-Date, Month-to-Date beispielsweise, die ich fix und fertig voraggregiert da drinnen haben will und auch das ist möglich. Auch eine Zeitintelligenzfunktion oder Funktionen sind da entsprechend umsetzbar und entsprechend realisiert. Also das wäre eine Variante, die ich ja machen kann. Ich kann also wirklich hier komplexeste Berechnungen einmal vordefinieren in diesem Modell. Und das Zweite, was ich noch machen kann, ich wechsle jetzt einmal in eine Diagrammansicht. Ich muss, und das haben wir beim ersten Mal automatisch erkannt, natürlich auch die Beziehung zwischen den Daten herstellen. Und neben dieser automatischen Erkennung kann ich das natürlich auch bewusst entsprechend selbst definieren. Also ich sage, okay, das ist hier meine Tabelle mit den Transaktionen und wir haben hier unsere Reseller und die sind verknüpft, also beispielsweise über diese ID, über diese Nummer und da gibt es eine entsprechende Beziehung zwischen den Daten. Und so stelle ich am Ende des Tages dann auch beispielsweise die Beziehung zu meinen Produkten her. Holen wir uns die dann noch rein und sage Produkt-Key beispielsweise in dem Fall über das Produkt. Und das ist sozusagen das einzige Know-how, was mein Endanwender braucht. Ich muss also wirklich die Beziehung von den Daten wirklich entsprechend hier herstellen können. Das ist sozusagen die ganze Arbeit. Der Rest ist dann eher trivial und einfach. Was ich auch noch weiters machen kann in dem Modell, sei nur kurz erwähnt, ich kann auch beispielsweise Hierarchien vordefinieren. Wir haben hier zum Beispiel Vertriebsgebiete, das setzt sich zusammen aus Gruppe, Region und Land, also dreistufige Hierarchie und diese Hierarchie könnten wir zum Beispiel fix und fertig vordefinieren, dass wir uns nicht in jedem Bericht oder in jeder Analyse selber zusammenstöpseln müssen. Ähnliches gilt also für die Kategorie und ähnliche Beispiele. Gut, so viel zum Modell. Wir wollen jetzt wieder in die Analyse wechseln und auf Basis dieser Daten, die ich mir hier zusammen gesammelt habe, einfach eine Analyse, Dashboard, sehr grafisch getrieben bauen. Das heißt, wir fügen da jetzt ein neues Blatt ein und verwenden dazu PowerView. PowerView, das ist etwas, was wirklich in Excel 2013 neu dazugekommen ist und das ist schlicht und ergreifend eine sehr interaktive und visuelle Art, Daten zu analysieren, also eher auf dem, ein spielerischer Ansatz. Wie funktioniert's? So ähnlich wie vorher im Excel. Ich habe also rechts meine Daten, mein Datenmodell. Das ist jetzt natürlich deutlich gewachsen, weil wir mehr dazu importiert haben und links meinen Bereich, wo ich mal Dinge anschauen kann. Und ich möchte jetzt ganz einfach einmal analysieren über meine Vertriebsgebiete meinen entsprechenden Gewinn. So, wähle das entsprechend aus. Profit haben wir hier drinnen. Das ist die Spalte, die wir vorher berechnet haben. Und die Darstellung, Tabellen sind natürlich nicht immer das aussagekräftigste oder Text, die Informationen in Texten und Tabellen dargestellt. Das heißt, wir wollen das Ganze in sinnvoller Weise in einem Balkendiagramm dargestellt haben, sortieren das noch intelligent. Und wir sehen jetzt auf einen Blick, okay, Vertriebsgebiete, Nordamerika schaut gut aus, da machen wir durchaus einen schönen Gewinn, während Pazifikregion und Europa schaut eher nicht so gut aus. Das wollen wir jetzt weiter analysieren, woran liegt das denn? Was uns da noch zur Verfügung steht von unserem Import sind die Produkte, das heißt, wir machen jetzt die gleiche Übung auf Produktkategorie, klicken uns also hier die Produktkategorie an und wieder unseren Profit aufgeschlüsselt und das Ganze als Balkendiagramm. So, ändern hier noch die Sortierung, dass wir auch da eine sinnvolle Darstellung haben und nehmen vielleicht auch noch dazu eine entsprechende Hierarchisierung. Das heißt, die Hierarchie können wir uns hier, wenn wir sie nicht schon vordefiniert haben, was die geschicktere Variante ist, können wir es hier sozusagen auch selber zusammenbauen. Gut, wir sehen also jetzt auf einen Blick, in unserem Radgeschäft hat es was, also mit Rädern erzielen wir offensichtlich nicht gerade einen Gewinn, sondern einen ziemlichen Verlust. Und jetzt liegen zwei Analysen nahe. Auf der einen Seite, warum ist der Nordamerika trotzdem ziemlich positiv oder steht ziemlich gut da? Und die zweite Analyse, unabhängig davon, warum sind die Räder überhaupt jetzt ein Verlustgeschäft? Bleiben wir mal beim ersten Beispiel, warum Nordamerika jetzt positiv ist. Und da kommt PowerView zum Tragen. Ich kann nicht nur sehr, sehr einfach solche Berichte mir und Analysen zusammenstellen, sondern es ist wirklich interaktiv. Das heißt, ich klicke mal auf Nordamerika und sehe wirklich im Gesamtkontext, entsprechend, wie sich die Dinge da verhalten. Sehe also, ich kompensiere einfach mein negatives Geschäft sehr gut mit den anderen Dingen in Nordamerika und in Europa mache ich das eigentlich nicht. Also entweder verkaufe ich unterdurchschnittlich viel Components in dem Fall oder überdurchschnittlich viel Verlust mit im Bikes-Geschäft. Das wäre also eine einfache Schlussfolgerung. Kann jetzt beispielsweise noch in die Daten hineindrillen und kann sagen, okay, gilt das für alle Räder, für alle Typen? Nein, offensichtlich nicht. Es gibt also gewisse Produktgruppen, mit denen wir offensichtlich ein größeres Problem haben. Und da könnte ich jetzt wirklich noch in die Tiefe gehen und analysieren. Ja, am Ende des Tages, wenn ich diesen Bericht dann teilen will, jetzt ist er ja wirklich lokal im Excel. Also meine Daten sind sozusagen in Excel wirklich gecached, hier in dem In-Memory-Modell, als auch meine Analyse im Excel. Wie teile ich das Ganze jetzt mit Kollegen? Und da bietet sich entsprechend unser Webportal, sprich SharePoint, an. Sehr, sehr einfach, das zu veröffentlichen. Ich sage einfach aus Excel heraus entsprechend hier auf SharePoint herhochladen oder Variante 2 einfach per Drag and Drop in meinen Webbrowser hinein und ich habe die Daten in meiner Berichtsbibliothek online abgelegt. Der Vorteil, sobald diese Daten auf meinem Webportal liegen, kann ich sie mir logischerweise gleich einmal webbasierend anschauen. Das heißt, wir haben hier wirklich das gleiche Excel wie vorher. Ich habe es nur etwas grafisch noch aufgepeppt und ausgebaut. Ich habe also beispielsweise hier auch eine Karte noch entsprechend eingebaut. Wir haben also hier wirklich, okay, müssen wir einmal refreshen. Wir haben hier die gleiche Interaktivität am Ende des Tages wie in meinem lokalen Excel. Ja, das heißt, wir haben hier die entsprechend gleichen Daten, die wir hier auch aus SharePoint heraus aktualisieren können und wir haben wirklich die volle Interaktivität, nicht nur bei normalen Excel-Berichten, sondern wirklich auch bei diesen PowerView-Berichten. Ein weiterer Vorteil von SharePoint ist jetzt nicht nur die Ansicht dieses Berichts, die da entsprechend webbasierend ist, sondern ich kann hier SharePoint, auch nachdem das hier ja, Berichtsbibliotheken sind, auch entsprechende Freigabe beispielsweise steuern. Wer darf den Bericht sehen? Ich kann beispielsweise so Dinge machen wie Freigabe-Workflows, das heißt, dass ich einfach prüfen muss, wer, dass jemand noch diesen Bericht, diese Kennzahlen, die ich da zum Beispiel berechne, dass ich die beispielsweise auch anschauen muss. So, es dauert jetzt etwas lang. Ich würde sagen, das brechen wir ab und wechseln wieder zurück in unsere Folien. Gut, ganz kurze Zusammenfassung. Was haben wir jetzt gesehen? Self-Service, Business Intelligence oder Analyse mit Excel Power Pivot. Das heißt, am Ende des Tages einfach zu bedienen, wie man gesehen hat. Sehr flexibel dadurch und führt sehr schnell zu Ergebnissen. Ich kann verschiedenste Datenquellen kombinieren. Und ich kann durchaus große Datenmengen analysieren. Also werden mit einem Faktor 1 zu 10 circa komprimiert. Ich kann in etwa 2 GB in so ein Modell reinladen. Das heißt, ich könnte 20 GB an Rohdaten, woher sie auch immer kommen, analysieren. Das sind am Ende des Tages durchaus schon Millionen von Datensätzen, die ich da wirklich sehr, sehr schnell analysieren kann. Ein wichtiger Punkt spielt da SharePoint, ist natürlich nicht zwingend notwendig, aber macht sehr viel Sinn, weil ich eben dann, wie schon angesprochen, die Sachen teilen kann. Ich habe Benutzerberechtigung, Freigabe plus Prozesse und. Versionierung beispielsweise. Aus Sicht der IT, wie wir zum Beispiel im Verkehrsbüro gehört haben, wichtig, ich habe Anwendungsstatistiken. Das heißt, was treiben die Nutzer eigentlich mit diesen Berichten? Was für Datenquellen stehen dahinter? Sind die Daten veraltet? Ich kann also einen Nachladen der Datenquellen erzwingen und ähnliches. Einige Tipps. Wann macht Sinn, Excel mit Power BI zu verwenden? Natürlich als kleine BI-Lösung. Durchaus im KMU-Bereich oder vielleicht als Startpunkt für eine BI-Lösung, mit der ich dann wachsen kann, und das ist der wichtige Punkt. Ich kann diese Insellösung sozusagen im Excel nicht nur in den SharePoint hochladen und damit teilen, ich kann sie auch wirklich umwandeln in ein zentrales, serverbasiertes BI-Semantic-Model. Ich kann es verwenden für Rapid Prototyping, wo also IT und Fachbereich gemeinsam an Berichten beispielsweise arbeiten, oder wie gesagt, Beispiel Verkehrsbüro, echtes Self-Service-BI für Fachbereichsanwender. Unser Tipp, auch die Kombination mit SharePoint auf jeden Fall andenken und planen. Wir wollen ja von dieser Excel-Hölle, dass also jeder mit Excel irgendwas macht und keiner genau weiß, was da passiert, von dem Wegkommen hin zum Managed Self-Service. Warum Excel weiterhin? Ganz einfach, die Erfahrung und die Geschichte zeigt, je mehr man versucht, diese Tools zu standardisieren und den Menschen am Ende des Tages solche Analysemöglichkeiten zu entziehen und Excel wegnimmt, desto mehr machen sie es trotzdem, und ich habe es einfach nicht unter Kontrolle. In der Kombination mit SharePoint kann ich das sozusagen wunderbar unter Kontrolle halten. Brauche ich einen SharePoint lokal installiert? Nicht unbedingt. Man kann auch SharePoint online verwenden in Office 365. Warum ist es in Kombination mit BI nur für KMU interessant? Weil es einige Limitierungen in der Größe gibt. Das heißt, wie groß ein Modell werden kann, da gibt es einfach ein paar Limitierungen, und deswegen ist es aktuell nur in der Kombination für kleinere Unternehmen interessant. SharePoint Online selbst ist natürlich entsprechend auch für große Unternehmen sehr interessant. Installation schon angesprochen, Excel 2010 und 2013 mit den Anleitungen hier. Ja, damit zum nächsten Schritt gleich, nämlich wie mache ich jetzt aus so einer Excel-Lösung wirklich eine zentrale serverbasierte Lösung, und damit zum BI-Semantic Model. Das BI-Semantic Model funktioniert grundsätzlich so, ich habe also ähnlich wie ich es im Excel habe, verschiedenste Datenquellen, die lade ich in das BI-Semantic Model, und aus dem BI-Semantic Model heraus kann ich jetzt verschiedene BI-Anwendungen bedienen und natürlich nicht nur Excel, so wie wir es in unserem Beispiel haben, weil es eben eine serverbasierte Lösung ist, weil wir hier Industriestandards wie MDX verwenden. Wie schaut dieses BI-Semantic Model unter der Haube aus? Wir haben zwei Arten des Datenmodells, nämlich tabellarisch, das ist das Pendant zu Excel, wenn man so will, und multidimensional, das ist also das, was wir bisher auch schon hatten, nämlich OLAP Cubes, können wir verwenden, um so ein BI-Semantic Model zu bauen. Dementsprechend ist die Geschäftslogik einmal MDX und einmal DAX. DAX heißt Data Analysis Expression und ist im Prinzip eine Excel-ähnliche Sprache, so wie wir es auch jetzt verwendet haben im Excel, um beispielsweise Kennzahlen zu berechnen. Und es gibt auch in beiden Modellen sowohl die Variante Realtime auf die Daten zuzugreifen, das heißt nicht die Daten in irgendeiner Art und Weise zu cachen oder etwas zwischen zu berechnen. Das ist einmal Rollup und einmal Direct Query. Und es gibt die Möglichkeit mit MOLAP im Multidimensionalen beziehungsweise mit dem X-Velocity, das ist die In-Memory-Technologie, die Daten entsprechend einmal einerseits im Speicher zu halten und beim multidimensionalen Modus intelligent vorzuaggregieren, um da wirklich viel Performance rauszuholen. Auch da wieder kurzer Ausflug in die Praxis, wo haben wir das wirklich angewendet, beispielsweise bei der EHI. EHI, für alle, denen die EHI nicht sagt, ist Weltmarktführer in der Entwicklung und Produktion von feuerfesten Materialien, über 8000 Mitarbeiter, 100 Standorte international. Problematik bei der EHI war auf der einen Seite die Performance, es waren viele Ad-Hoc-Abfragen auf relationale Datenbanken, die entsprechend langsam waren. Und auf der anderen Seite schlichtweg die Flexibilität. Das heißt, die leben in einem sehr dynamischen Umfeld, wo man kurzfristig auf Dinge reagieren muss, und dementsprechend müssen sie Sachen und oft Auswertungen und Analysen sehr, sehr schnell anpassen. Die Idee dahinter war aber nicht, ein komplettes Self-Service-BI jedem User in die Hand zu geben, sondern das zentral, aber flexibel abzubilden in so einem BI-Semantic-Model. Das heißt, einheitliches BI-Semantic-Model. Im konkreten Fall wurde auch hier SAP zum Beispiel direkt angebunden und kombiniert mit externen Marktdaten. Ja, Ergebnis, zentrales Modell, 600 Mitarbeiter weltweit greifen darauf zu. Super Performance, Abfragezeiten extrem reduziert auf wenige Sekunden von mehreren Minuten. Und natürlich das Ding selber auch sehr, sehr gut ausbaubar und sehr flexibel. Und das wollen wir uns jetzt ganz kurz anschauen, wie ich aus so einem Excel, wie so ein zentrales Modell am Ende des Tages baue. Dazu verwenden wir dann nicht mehr Excel, sondern dazu verwenden wir dann Visual Studio und wir können aber so ein Excel sehr, sehr einfach in so ein Modell umwandeln. Also wir machen einfach ein neues Projekt und wir sehen hier, wir können im BI Semantic Model auf der einen Seite die klassische multidimensionalen Modelle bauen und jetzt eben mit SQL Server 2012 neu dazugekommen tabellarische Modelle. Und bei den tabellarischen Modellen können wir jetzt wirklich so ein Modell aus einem Excel heraus lösen und importieren. Also Import from Power Pivot, die kann ich mir entsprechend mein Excel aussuchen und das Modell wird wirklich auf den Server importiert. So, wie der Fernsehkoch habe ich das da entsprechend bereits gemacht und lande dann in dieser Oberfläche. Man sieht, schaut also ähnlich aus wie im Excel, es ist halt blau statt grün. Was sind jetzt die Unterschiede zu Excel? Ich kann also wie auch in Excel da die komplexesten Berechnungen vornehmen. Da habe ich aber am Ende des Tages wirklich die volle Power sogar schon in Excel. Das heißt, ich kann, so wie es in dem Beispiel hier ist, Key Performance Indikatoren vorgeben mit etwas komplexeren Berechnungen, logischen Abfragen und. Was kann ich jetzt wirklich in diesem serverseitigen Modell mehr machen? Eine wichtige Erweiterung sind die Rollen und die Security. Ich kann also wirklich eine dynamische Security hinterlegen. Ich kann also wirklich sagen, der Kunde, der Benutzer, der sich hier anmeldet, sieht beispielsweise, hat keinen Zugriff auf Kunden generell oder darf nur Kunden in seinem Vertriebsgebiet sehen, darf nur seine Kostenstelle sehen und ähnliches. Also diese dynamische Security kann ich hier wirklich entsprechend elegant, rollenbasierend hinterlegen. Und die zweite Möglichkeit, die wir haben, wir können die Daten, vor allem wenn es natürlich sehr viele Daten sind, entsprechend partitionieren, einteilen. Macht natürlich sehr viel Sinn über die Zeit zu sagen, okay, Daten, die ich schon einmal reingeladen habe, die aus dem letzten Jahr, aus dem letzten Monat, die greife ich nicht mehr an, die sind in eigenen Partitionen, Bereichen abgelegt und ich kann entsprechend aktualisieren, immer nur in neuen oder eigenen Partitionen, die ich also wirklich gesondert auch einfach nachladen kann. Das ist etwas, was ich wirklich auch nur am Server machen kann und natürlich klarerweise ein Server skaliert natürlich im Speicher wesentlich höher. Wir können also wirklich jetzt in den mittlerweile Multi-Terabyte-Bereich reingehen. Das heißt, so ein Modell kann durchaus auch einmal ein halbes Terabyte groß werden und entsprechend für entsprechende Performance sorgt natürlich dann auch der Server. Ganz kurz, wie verwende ich dann so ein Modell? Wie greife ich dann darauf zu? Und auch da ist eben eine Möglichkeit Excel. Wie schon erwähnt, der Vorteil ist, ich bin also nicht nur auf Excel beschränkt, ich kann eben auch durchaus auch andere Werkzeuge, BI-Analysewerkzeuge verwenden, durchaus aus der Nicht-Microsoft-Welt auch. In meinem Fall würde man das sinnvollerweise so machen, den Endanwender definiert man bereits diese Modelle, diese Verbindung zu diesen Modellen fix und fertig vor. Tabellarisches Modell, sag einfach nur öffnen und ich kann im Prinzip schon hier loslegen. Man sieht in der rechten Seite, habe ich halt jetzt Modell mit wesentlich mehr vorberechneten Dingen, Hierarchien und so weiter und so fort. Aber arbeiten tue ich hier wirklich in Excel nur als Frontend, um einen Bericht, um eine Analyse beispielsweise zu erstellen. Ja, damit wieder zurück zu den Folien. Wann macht so ein BI Semantic Model Sinn? Was ist es am Ende des Tages? Es ist In-Memory Business Intelligence am Server. Ich kann also große Mengen analysieren. Und das Ziel von so einem Modell, egal ob das jetzt tabellarisch oder multidimensional ist, eine Quelle der Wahrheit, eine zentrale Definition von Kennzahlen, von Hierarchien, vor allem von Berechtigungen, ganz wichtig, für das gesamte Unternehmen, Zusammenführen von unterschiedlichsten Datenquellen. Ganz ein wichtiger Punkt dabei, wenn ich eben diese Variante verwende, es ist trotzdem sehr, sehr flexibel, wie wir gesehen haben. Man kann sehr, sehr einfach weitere Datenquellen dazufügen, man kann das sehr, sehr einfach erweitern. Es ist also jetzt kein großer Aufwand und keine Wissenschaft, solche Modelle zu bauen. Ich kann aber nichtsdestotrotz wirklich komplexe Berechnungen in solchen Modellen abbilden. Allen aus der BI-Welt sei gesagt, so Dinge wie Role-Playing, Dimensions kann ich über Umwege auch abbilden. Ich kann so Dinge abbilden wie Measures, die sich nach unterschiedlichen Kriterien unterschiedlich berechnen, die also beispielsweise über Zeit nicht aufsummiert werden oder nach Produkten schon, also so semi-additive Measures. Alles das sind Sachen, die ich mit dieser DAX-Sprache durchaus realisieren kann. Ja, einfach und flexibel habe ich schon erwähnt. Das Nette dabei ist, Excel kann ich beispielsweise als Basis verwenden, um so ein Modell zu bauen. Tipps aus der Praxis. Ist im Grunde genommen nach alles schon gesagt. Wann soll ich das wirklich empfehlen gegenüber einer lokalen Excel-Lösung, wenn ich halt ein zentrales Modell für Reporting und Analyse, vor allem für viele Anwender natürlich, brauche. Dynamische Berechtigungen kann ich in Excel überhaupt nicht abbilden. Da brauche ich auf jeden Fall so ein zentrales Modell. Anwendungsfall wäre beispielsweise operatives Reporting, so wie wir es im Prinzip auch bei dem Beispiel RAI gehabt haben, wo man direkt in ERP mit einem Adapter im Prinzip die Daten aus den standardisierten SAP-Schnittstellen abziehen. Für alle, die sich fragen, was ist jetzt der Unterschied in diesem BI-Semantic-Model zwischen multidimensional und tabellarisch, da gibt es im Prinzip genug Information am Internet und ich habe auch da den Link zu einem White Paper angehängt, wo man ein bisschen nachlesen kann, was so wirklich im Detail die Unterschiede sind und wann sollte ich eher was verwenden. Es gibt eine wichtige Einschränkung, wir haben vorher PowerView gesehen in Excel. Das erfordert entweder lokales Power-Pivot-Modell oder ein BI-Semantic-Model tabellarisch dahinter. Das funktioniert noch nicht mit multidimensionalen Modellen, wird aber in der nächsten Release mit SQL Server auch multidimensionale Modelle unterstützen. Wie komme ich dazu? BI-Semantic-Model ist Teil der SQL Server Analysis Services, die ich entweder im multidimensionalen oder im tabellarischen Modus installiere. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wann brauchen wir denn ein Data Warehouse, wenn das so wunderbar flexibel und toll ist?
Genau, ja. Brauchen wir das überhaupt noch?
Ja, genau.
Genau. Was haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben noch ein kurzes Wrap-up. Also Self-Service BI mit Excel und Power Pivot, ganz einfach, kann ich auf meine Datenquellen zugreifen. Ob die jetzt innerhalb oder außerhalb des Unternehmens stehen, spielt da keine Rolle. Dieses Modell kann ich praktisch per Mausklick über das Visual Studio als Business Intelligence Semantic Model Tabula neu erstellen lassen, habe dann neue Möglichkeiten wie Rollen, Security oder Partitionen und kann dementsprechend dann auch meine ganzen Berichte, Dashboards, Analysen und so weiter aufbauen auf dieses Modell. Und sozusagen der krönende Abschluss des Ganzen ist es, das Ganze noch mit einem Data Warehouse aufzubessern. Warum wir Data Warehouse brauchen, werden wir jetzt dann gleich noch sehen. Es gibt einfach Dinge, wo wir Daten transformieren müssen, wo wir Historisierungen der Daten brauchen. Da hilft uns das ungemein, wenn wir das über ein Data Warehouse laden. Und zum Abschluss noch, ja, die Daten können jetzt aus jeder beliebigen Datenquelle kommen und die kann auch eine Big Data Quelle oder Data Stream sein. Stichwort Hadoop praktisch. Ja. Das nächste Beispiel aus der Praxis für dieses Data Warehouse habe ich ausgewählt, die Constantia Tech. Die spezialisiert auf Verpackungen mit Aluminium, Papier oder Kunststoff. Also wenn Sie heute zum Frühstück einen Joghurtbecher geöffnet haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Deckel ein bedrucktes Produkt der Constantia Tech war. Gemeinsam mit der Constantia haben wir dort ein Data Warehouse ETL-Projekt aufgesetzt und der Herr Martin Frank von der Tech hat eben gemeint, durch den Einsatz des QBI-Kit, das wir dann später noch sehen werden, hat er sich bei der Umsetzung des Projektes mindestens 80 Tage gespart und die Stabilität des Systems wäre nicht so garantiert ohne den Einsatz des QBI-Kit. Was ist die Ausgangssituation dort gewesen? Die Teich ist ein internationaler Konzern, hat Datenquellen aus über 800 Tabellen, die in Summe über 7000 Spalten haben. Also da irgendwie händisch einzugreifen, ist schon sehr, sehr komplexes Thema. Was haben wir da gemacht? Wir haben die Verwaltung des ETLs Metadaten gesteuert gemacht. Das heißt, wir haben eine Oberfläche, wo wir die Verbindungen zwischen den Datenquellen, den Spalten und den Transformationen über eine Oberfläche warten und steuern. Und die verwendet man dann, um die Beladung in Integration Services durchzuführen. Das Ergebnis daraus ist, dass die Projektumsetzung eben viel schneller war und die Qualität des ETL-Projektes, das heißt die Umsetzung des Projektes, aber auch der Daten, die übertragen werden im ETL-Projekt, eine viel höhere ist. Ja, ETL, wenn wir zum Business Intelligence Semantic Model oder zu Excel kommen wollen, hilft es ungemein, eben wenn wir ein richtiges ETL und Data Warehouse aufgebaut haben. Das beginnt eben mit den Quellsystemen, das kann jetzt ein SAP sein, wie wir gehört haben, das kann jetzt ein flaches, mehr oder weniger flache Dateien sein, die wir da übertragen. Und die übertragen wir rein in ein Staging Area, das heißt, wir übertragen es 1:1 nochmal in den SQL Server rein. Das bietet den Vorteil, dass die Übertragung an sich sehr schnell ist, weil dann auch überhaupt noch nichts passiert mit diesen Daten. Und wir dann auf dem aufbauend, aber sehr schnell und sehr effizient, die Transformationen, Dehistorisierungen, was auch immer notwendig ist, um ein gutes Data Warehouse aufzubauen. Und das ist dann die Basis für ein gutes Business Intelligence Semantic Model oder ein zufriedener Endbenutzer, die Power BI und Excel verwenden. Was sind denn die Punkte für ein ideales ETL, Martin?
Ja, schnell soll es sein natürlich. Ja. Das heißt, Performance spielt natürlich eine wichtige Rolle. Das heißt, gerade in Data Warehousing-Szenarien belade ich ja meistens viele, viele Daten, so wie du gesagt hast, und das muss schnell gehen. Ja. Sehr oft verwendet man das in der Nacht oder ich habe kurze Zeiträume, wo ich im Prinzip dann Daten aus meinen Produktivsystemen auf meine Line-of-Business-Applikationen dann reinladen kann für die Analyse in so ein Data Warehouse. Das heißt, wie gesagt, Performance der Beladung ist einfach ein Thema. Dann natürlich die Verwaltung jetzt nicht nur der Quellen und Ziele, natürlich auch die Definition, die Verwaltung der ganzen Transformationen, der Historisierung. Wenn ich da sozusagen überall irgendwelche Skripts in TSQL schreiben muss, ist es natürlich ein Albtraum, wenn ich einen Strich irgendwo ändere, wenn sich in meinem Quellsystem ein Tabellenname ändert, ein Datentyp ändert, muss ich das in 100.000 Dingen nachziehen und dementsprechend kann man sich ausrechnen, wird es entsprechend schwierig sein, die Qualität zu halten. Das heißt, extrem fehleranfällig. Ja. Das heißt, das ist eben der Vorteil, wie du schon angesprochen hast, wenn ich das Metadaten gesteuert habe und nicht da 20 Skript schreibe. Es geht also am Ende des Tages auch um die Abläufe oder um die Ablaufsteuerung, die ich auch erstellen muss und verwalten muss. Und zu guter Letzt die Qualitätssicherung, die ich über alles drüberlegen kann und die ich damit enorm steige, wenn das ganze Metadaten gesteuert ist und ich nicht an 20 Punkten, die ich vielleicht dann gar nicht kenne, die ich erst identifizieren muss, Dinge ändern muss.
Genau.
Ja, was haben wir für Beladewerkzeuge? Was für Möglichkeiten gibt es, diese Daten reinzuladen?
Genau, SQL Server bietet uns eine ganze Palette an Werkzeugen. Die wichtigsten sind wohl diese Bulk-Tools, also Bulk-Insert, mit dem ich eben schnell die Daten reinladen kann. Bulk-Copy im Grunde das gleiche wie das Bulk-Insert, nur dass es ein externer Exe-Command ist, den ich verwenden kann, mit denselben Parametern, mit derselben Performance. Und da gibt es auch dieses Open-Rosset mit dieser Option Bulk, die sehr ähnlich ist, ein paar Abweichungen hat. Ein Vorteil davon wäre eben, dass es in den Select eingebunden ist, das heißt, ich kann noch andere Dinge dazu joinen, ich kann Aggregationsfunktionen und so weiter verwenden. In manchen Bereichen vielleicht nicht ganz so performant wie Bulk-Insert oder
Bulk-Copy. Aber da sind wir natürlich beim Codieren.
Genau, klar, da tippt man dann Skripte runter, das werden wir auch dann gleich in der Demo sehen. Etwas eleganter ist das Ganze mit Integration Services, Bestandteil der SQL Server Produktpalette ist dabei beim SQL Server und mit dem kann ich jetzt eher visuell gestaltet meine Abhängigkeiten, meine Beladungsprozeduren machen. Wir haben auch gleich im Anschluss eine Demo sehen, wie das funktioniert. Und wir verwenden bei unseren Projekten, fast ausschließlich bei allen Projekten, KubiKit, wo wir einfach gesehen haben, dass es ein paar Ecken und Kanten gibt, wenn wir Integration Services einsetzen. Und genau die runden wir mit diesem Tool ab. Ergänzt also, Integration Services haben da nicht Teilbereiche neu erfunden, sondern einfach da, wo es Ecken und Kanten gibt, die runden wir ab. KubiKit, also ein Produkt der Kubidor, das wir auch nachher gleich in einer Demo sehen, welche Vorteile Sie daraus ziehen können, wenn Sie diese Komponente verwenden. Und dann sind wir auch schon bei der Demo.
Wunderbar.
Dann schauen wir da mal um. Dann haben wir also das Management Studio. Wir fangen an mit einer Beladung mit Bulk Insert. Dazu wechsle ich mal in meine Staging Area, also meine Staging Area Datenbank. Wichtig ist das Recovery Model, dass Sie das gezielt richtig auswählen. Für Data Warehousing ganz stark empfohlen das Simple, damit eben die Transaktionslogs klein und einfach bleiben. Also da wird sofort immer das Transaktionslog gleich wieder gelöscht. Für ein DWH werden Sie kaum Full verwenden, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann bitte vor der Beladung wenigstens auf Bulk Locked umstellen, dann sind diese Bulk Inserts Commands minimal protokolliert und damit ist die Beladung einiges schneller, als wenn es Full ist. Der nächste Punkt, den Sie beachten sollten, wäre die Log Escalation. Zum Logging muss man wissen, dass also wenn ich einen Datensatz verändere in einer Tabelle, dann wird der natürlich gesperrt durch den SQL Server, das heißt kein anderer kann gleichzeitig diesen Datensatz drauf zugreifen, drauf schreiben und wenn ich jetzt viele Sätze reserviert habe, dann kann es sein, dass im Log Escalation passiert, dass also der SQL Server automatisch gleich eine ganze Page für mich blockiert oder die ganze Tabelle blockiert, was gut ist, wenn ich als einzelner Job laufe, weil dann gehört mir die ganze Tabelle, dann braucht der SQL Server nicht eine Vielzahl von einzelnen kleinen Logs verwalten, sondern nur mehr die ganze Tabellenlog. Wenn ich allerdings parallelisieren will das Ganze, das heißt in eine Zieltabelle mehrere Prozesse reinschreiben sollen, dann würde man das Ganze einen Strich durch die Rechnung machen. Das heißt, wenn ich parallel belade, unbedingt Log Escalation vermeiden und das tut man, indem man ein Alter Table Statement absetzt und diese Log Escalation disabled. Wenn Sie non-clustered Indizes drauf haben auf die Tabellen, was wir wohl hoffen, ja, dass Sie auch Indexe draufsetzen, wichtig ist, zur Beladung ist also ein vorhandener non-clustered Index nicht sehr gut. Es ist besser, den Index vorher zu löschen, dann die Beladung durchzuführen und dann den Index wieder neu aufzubauen. Da sind Sie in Summe viel schneller, bedeutend schneller, als wenn Sie einen bestehenden clustered Index in diese Tabelle reinschreiben. Also den löschen wir am Anfang, den oder die non-clustered Index, die es drauf gibt. Dann gibt es dieses Trace Flag 610. Keine Panik, Traceflags können gefährlich sein, das ist weniger gefährlich. Das erlaubt uns, wenn wir eine Tabelle haben, wo es einen Clustered-Index drauf gibt und die nicht geleert werden kann oder soll vor der Beladung, dann wird die Beladung selbst eben nicht minimal protokolliert. Wenn ich allerdings dieses Traceflag 610 einschalte mit diesem Command, dann wird das trotzdem minimal protokolliert und die Beladung ist schneller. Also sehr wäre so zu empfehlen, das zu verwenden. Bei mir ist es ausgesternelt, weil ich die Tabelle eh vorher entleere mit einem Truncate Table Statement. Auch da wieder aufpassen, Truncate ist um Vielfaches schneller, als wenn Sie ein Delete Statement absetzen, weil das Delete Statement wieder mitprotokolliert wird. Und da kommen wir schon zum Bulk Insert. Lange Vorbereitung, kurzer Command dann. Bulk Insert, also wir beladen diese Team Sales Territory from, da habe ich einen Pfad angegeben mit einer Textdatei, die wir da auslesen und reinladen wollen. Diese Textdatei schaut ganz herkömmlich aus. In der ersten Spalte, ersten Zeile habe ich die Spaltennamen drinnen, Alternate Key, Region und so weiter. Und dann kommen die einzelnen Sätze. Und in dem Command verweise ich eben dann, verwende ich nicht dieses Fill Terminator und Row Terminator, weil ich wollte Ihnen einfach auch zeigen, wie einfach das ist, mit einem Format-File diesen zu verwenden. Format-Files können ab der Version 2008 als XML definiert sein. Die schauen also so aus, da beschreibe ich den Input, wie schaut denn diese Texttabelle aus, die ich reinladen will. Das ist dieser Record-Bereich. Da sieht man, da gibt es 5 Spalten drinnen. Die Spalten sind durch ein Tabulatorzeichen terminiert, es gibt eine maximale Länge. Und dann beschreibe ich den Output aus diesem Bulk-Insert, wie sollen in welcher Reihenfolge und welche Spalten sollen ausgegeben werden. Und die referenziere ich da über diese Column-Source-Nummer, also diese 1, das heißt, dass als erstes die Filter, die 1 ausgegeben werden soll. Und das benannt sich dann auch noch. Also das soll eben dieses Alternate Key sein und ich kann da noch einen Datentyp, einen SQL-Datentyp hinten dran setzen. Die XML-Datei selber kann ich erstellen übrigens mit BCB, also die brauchen Sie nicht runtertippen, sondern mit BCB können wir das erstellen lassen. Dann haben wir noch die Befehle, dass wir erst bei der zweiten Zeile anfangen. In der ersten Zeile sind ja die Spaltennamen drinnen, nur bis zur Spalte 12. Bei den Parallelisierten würde ich halt sagen, der eine liest von 1 bis 1 Million, der nächste ist jetzt von 1 Million 1 auf 2 Millionen und so weiter und kann jetzt meine Jobs dann einfach parallelisieren. Nachdem wir nicht parallelisieren, gute Empfehlung hier Tablog anzugeben, dann wird gleich von Haus aus die ganze Tabelle gesperrt. Also ich brauche nicht darauf warten, dass dieses Log Escalation passiert und schrittweise immer mehr blockiert wird in dieser Tabelle, sondern ich schnappe mir gleich die ganze Tabelle. Batch Size ist eine Angabe, nach wie vielen Transaktionen, nach wie vielen Schreiboperationen das Transaktionslog wieder freigegeben und gelöscht werden soll. Da sind so Werte um 10.000 empfehlenswert. Was die wirklich optimalste Version ist oder Anzahl ist, das muss man dann im konkreten Fall einfach ausprobieren. Und dann gibt es noch dieses Order, das heißt jetzt nicht, dass ich die Sätze sortieren lassen will, sondern ganz im Gegenteil. Ich verrate hier dem SQL-Server, dass die Input-Datei nach diesen Kriterien sortiert ist. Das heißt, wenn wir dann nochmal zurückwechseln zur Textdatei, sehen wir, die ist nach diesem Alternate Key ist die sortiert. Und wenn das der Fall ist und ich einen Clustered Index auf diese Tabelle habe, was ich habe, nämlich auf diesem Alternate Key, dann spart sich der SQL-Server vorher diese Sätze sinnloserweise in dem Fall nämlich zu sortieren. Die ganze Sort-Operation fällt weg und damit geht die Beladung auch wieder um einiges schneller. Wenn die Beladung dann durch ist, empfiehlt sich immer ein Update Statistics, weil sich sehr viel in dieser Tabelle ändert und da will ich dann sicher gehen, dass die Statistiken auch aktualisiert werden. Explizit das Update Statistik hinten dran gesetzt und dann gehen wir die Sätze noch aus. Also wenn ich jetzt einfach F5 drücke, wird das also abgewickelt und ich sehe schon, die Sätze sind aus der Textdatei jetzt in meine Tabelle reingelesen worden. Jetzt haben wir sie praktisch in der Staging Area und jetzt wollen wir sie weiterkriegen in das Data Warehouse und da gibt es jetzt verschiedenste Möglichkeiten beim Transformieren und da wollen wir uns die Historisierung anschauen. Was ist denn das genau, Martin?
Ja, läuft sehr oft unter dem Namen Slowly Changing Dimensions und ist eben einer der Gründe, warum ich so ein Data Warehouse brauche, neben den Transformationen natürlich beim Reinladen und Datenbereinigungen und Cleansing und ähnlichen Sachen. Historisierung ist ein guter Grund, warum ich eben Data Warehouse brauche und nicht nur mit solchen Datenmodellen auskomme. Die Slowly Changing Dimensions, also die Historisierung von Daten, gibt es jetzt in unterschiedlichen Varianten, in unterschiedlichen Typen. Typ Nummer 1 ist 0, ja, keine Veränderung. Keine Veränderung heißt keine Historisierung. Wann brauche ich das? Beispielsweise ein Datum. Ein Datum wird nicht historisiert, weil der 12. März 2013 ist immer der 12. März 2013, der wird also in keiner Weise historisiert. Immer das wäre also
ist immer Dienstag,
ne? Ja, also da ändert sich nichts. Habe jetzt nicht nachprüft, aber wahrscheinlich. Das heißt, die Sachen ändern sich nicht, die werden natürlich nicht historisiert und dementsprechend Typ 0. Interessant wird es dann bei Typ 1. Bei Typ 1 sage ich, ich speichere wirklich nur die aktuelle Version. Das heißt, wenn sich in meinen Quellsystemen Daten ändern, speichere ich die aktuellste Version und vermerke mehr oder weniger das Änderungsdatum, habe aber de facto bis auf die Information, dass ich was geändert habe, nicht die Information, was wirklich die historischen Daten waren. Werden wir uns auch in einem Beispiel dann kurz anschauen. Typ 2 heißt, ich speichere die Änderung mit in einem separaten Satz und kann damit endlos sozusagen die komplette Historie über den ganzen Lebenszyklus von Daten mitspeichern. Auch da schauen wir uns ein kurzes Beispiel an. Typ 3 wäre, ich speichere jede Änderung von Daten in separaten Spalten, was aber am Ende des Tages bedeutet, ich bräuchte extrem viele Spalten und ich bin limitiert. Ich kann sagen, okay, bräuchte also quasi zu jeder Spalte 5 Spalten für Änderungen, kann also nur 5 Versionen, wenn man so will, dann oder 5 Änderungen mitspeichern und dann ist aus. Also es ist nicht unbedingt die flexibelste Variante, sieht man sehr, sehr selten, aber gibt vielleicht Spezialfälle, wo man das anwendet. Und Typ 4 wäre, dass ich die Änderung wirklich in einer Art Historientabelle mitspeichere, in einer separaten Tabelle. Das heißt, ich habe in meiner Haupttabelle immer nur den aktuellen Satz drinnen und die komplette Historie zu einem Datensatz in einer History-Tabelle gespeichert. Gibt natürlich auch Probleme dann beim Abfragen, weil jeder Bericht, jede Abfrage oder das Datenmodell muss dann wissen, wo holst denn jetzt meine Daten für diesen richtigen Zeitraum raus. Also auch Typ 4 macht eher Sinn für Archivieren vielleicht, aber im Data Warehousing sieht man natürlich am öftesten Typ 1 und vor allem Typ 2, das ist klassisch das, was man Slowly Changing der Menschen auch kennt. Kurzes Beispiel dazu, ich habe also, das sind die Daten, die ich jetzt gespeichert habe, habe da 3 Datensätze vielleicht drinnen und das sind die Daten, die ich jetzt ändere. Das heißt, ich lösche sozusagen jetzt den Datensatz Nummer 0, dieses NA lösche ich raus in meinem Produktivsystem, ändere Northwest auf Nordwest und füge, United Kingdom bleibt gleich und Austria füge ich sozusagen als neuen Datensatz dazu. Wie würde sich das jetzt wirklich abbilden in meinem Data Warehouse? Ich sage, okay, NA lösche ich im Data Warehouse nicht wirklich raus, sondern ich behalte mir und speichere sozusagen nur ein Löschdatum mit oder markiere den als gelöscht. Damit habe ich einmal den Vorteil bei dem Typ 1, dass ich gelöschte Daten zumindest immer noch drinnen habe. Beim Datensatz 1 haben wir gesagt, bei Typ 1 wird sozusagen nur überschrieben und ein Änderungsdatum mitgespeichert. Das heißt, ich weiß, ich habe es geändert am, aber ich weiß natürlich nicht, was war wirklich der Wert vorher. Habe also den aktuellen Wert drinnen. Ja, und der neue Wert hinzufügen ist einfach, den füge ich ganz einfach mit dem Datum hinzu. Das wäre jetzt Typ 1. Typ 2 ist eben, wie gesagt, die Variante, die man öfter sieht. Wir haben also die gleichen Daten, die gleichen Änderungen. Mit NA, mit der ID 0 machen wir im Prinzip genau das Gleiche. Wir kennzeichnen das einfach nur als gelöscht und setzen ein Gültigkeitsdatum. Allerdings der Unterschied, der wesentliche, ist jetzt die Änderung von Northwest auf Nordwest. Wir sagen einfach nur, okay, dieser Northwest ist einfach jetzt nicht mehr gültig. Der bekommt ein Enddatum, war also bis zu dem Datum gültig und wir fügen einfach einen neuen Datensatz ein mit Nordwest, der ab dem Zeitraum im Prinzip dann gültig ist. Das heißt, wir haben wirklich die komplette Historie von einem Datensatz und wie man da sieht, wir können also endlos diesen Datensatz am Ende des Tages historisieren und Austria fügen wir einfach neu dazu, so wie beim Typ 1. Ja, das ist natürlich jetzt, da erfordert eine gewisse Logik, diese Historie wirklich ja abzubilden und warum brauche ich es natürlich, damit Berichte immer historisch richtige Daten auslesen können. Wie mache ich das jetzt? Was gibt es für Hilfsmittel?
Genau, auch da haben wir wieder einige Werkzeuge beim SQL-Server mit dabei. Natürlich, das schreit natürlich nach einem Update-Insert. Delete gibt es da nicht. Ich lösche keine Sätze, sondern markiere sie nur als gelöscht. Das ist einfach ein Update. Seit 2008 haben wir auch diesen Merge-Statement dabei. Genauso abbildbar einfach diese Änderungen mit dem Merge-Statement. Natürlich für die Integration-Services sehr nett, weil ich da einen Assistenten habe, der mir da hilft, herauszufinden, was ist der Business-Key und so weiter, werden wir gleich in der Demo sehen. Und auch da wieder gibt es einige Ecken und Kanten, die wir aus Integration-Services, die wir mit dem KubiKit abgerundet haben. Und auch das werden wir gleich in der Demo sehen, zu dem wir jetzt gleich wieder wechseln. Also ich bleibe mal im Management-Studio und schauen wir uns diesen Update-Insert-Befehl an. Wechsel wieder zu meiner Datenbank, setze mir hier diesen Zeitstempel, was ist da gerade der aktuelle Zeitpunkt. Ich habe ein maximales Datum für die Dinge, die halt auf unendlich gelten, das jetzt nicht auf unendlich, sondern mache ein Datum rein und habe diesen Identcode, den ich da setze. Ja, und dann haben wir genau das, was wir gerade in der Demo gesehen haben, da werde ich einfach jetzt schneller drüber gehen über diese Statements. Wenn es neue Einträge gibt, beim Typ 1 werden die natürlich eingefügt, also alle, die neu dazugekommen sind, die noch nicht existieren im DBH. Dann haben wir die, die sich ändern, das wäre also ein Update, alle, die sich geändert haben, werden aktualisiert. Welche haben sich geändert? Na, das sind die, wo der Alternate Key der gleiche ist. Ich frage immer diese Nullwerte auch ab, aber im Endeffekt geht es um diesen Teil, da wo der Alternate Key gleich ist und sich einer von den anderen Dingen aber abgeändert hat, die muss ich aktualisieren. Missing Entries, das sind also welche, die es in der Quelle nicht mehr gibt. Ja, Left Outer Join auf die Quelle, auf SA, Staging Error geht auf Null. Da dieser Alternate Key ist Null und darum muss ich den dann als Missing, als Deleted markieren. Beim Typ 2 schaut es ähnlich aus, neue Einträge werden eingefügt, das ist derselbe Schmäh sozusagen. Wichtig ist jetzt, wenn sich etwas geändert hat, Changed Entries, da muss ich jetzt in zwei Schritten vorgehen. Ich muss als ersten Schritt den aktuellen, der momentan gerade drinnen ist, der eben nicht mehr dem entspricht, was aus der Quelle daherkommt, den muss ich jetzt ausgelaufen markieren. Timestamp until setze ich auf Timestamp. Das ist also der, wo der Alternate Key der gleiche ist, aber die anderen Dinge wieder unterschiedlich sind. Und im Anschluss, mache ich einen zweiten Schritt, muss ich ein Insert Statement machen und füge die neue Version dieses Satzes ein. Das wäre praktisch das mit Update Insert umgesetzt. Das gleiche gibt es auch mit dem Merge. Genau der gleiche Trick. Ich habe also ein Merge Statement, schreibe da, was ist denn mein Business Key, damit ich weiß, wie hängen denn diese Sätze zusammen und habe dann einfach eine einfache Logik gleich da zum Lesen, denke ich mal. When not matched, also wenn es jetzt noch nicht im Target gibt, dann muss ich ihn einfügen. Gibt es ihn im Target schon, dann muss ich ihn abändern und gibt es ihn in der Quelle nicht mehr, not matched by source und timestamp deleted ist null, also ist nicht ohnehin schon gelöscht, dann lösche ich ihn. Also markieren als gelöscht. Beim Slow Change Dimension 2 ist ein bisschen Herausforderung, weil das Merge Stamp nur eine Sache machen kann, nämlich entweder ein Update oder ein Insert. Ich muss aber beides machen. Was macht man da? Na, man hat einfach diesen, weil da unten haben wir dieses Merge-Statement, wenn wir drauf kommen, das ist also der einer, der sich geändert hat, dann wird der aktualisiert bei einem Update-Statement. Und wir gehen bei dem Merge-Statement da unten über die Output-Klausel an, was wir haben wir denn gemacht. Damit geben wir auch die Sätze aus, die aktualisiert worden sind. Das ist geschachtelt dann in ein Merge-Statement, wo ich das Ganze auf die aktualisierten Sätze abfrage, also alle Sätze, die sie aktualisiert haben. Und das ist wiederum dann ein Input für eine Insert-Klausel und da füge ich dann die ein, die ich gerade aktualisiert habe.
Klingt kompliziert,
ja, wenn man es einmal durchschaut hat. Genau, wenn man es einmal durchschaut hat, ist es nicht kompliziert, aber wenn man daran denkt an ein ETL-Projekt, ich habe jetzt nicht nur eine Tabelle, ich habe nicht nur eine Spalte, sondern vielleicht 700 Tabellen, ja, 7000 Spalten, dann wird das irgendwo an seine Grenzen stoßen. Und genau deswegen machen wir das auf die Variante eher selten, sondern wir verwenden Integration Services. Integration Services hätte ich hier mein Staging Area, wo ich einfach Prozesse abbilden kann. Das geht im Skript um nicht ordentlich, Prozesse abzubilden. Truncate Table und befüllt dann zum Beispiel diese Tabelle. Was da auch schön drinnen geht, ist, ich habe hier Verbindungen, diese Verbindungen sind aber jetzt nicht bei jeder Komponente drinnen, sondern ich verweise da auf Verbindungen, die es pro Paket gibt. Das heißt, wenn sich der Dateiname ändert, der Pfad ändert, dann ändert sich jetzt an einer Stelle und das funktioniert überall wieder. Und ich kann so Data Flows im Integration Services hinterlegen, das heißt, ich kann mein Flat-File, so was ich da einlese, die kann ich dann als Datenquelle nehmen, kann neue Spalten dazugeben. Zum Beispiel gebe ich hier eine Data Source dazu, wo ich sage, von wo kommt denn der Satz? Das ist übrigens was Sie unbedingt machen sollten beim ETL, für jeden Satz vermerken, von wo kommt er denn her, damit es, wenn es Schwierigkeiten, Probleme gibt, Unklarheiten gibt, was mit dem Satz, wo kommt denn der her, das ist eine Standardfrage der Kunden bei der Fehlersuche. Und Conversion, ja, dass ich also Sachen umwandle, zum Beispiel hier garantiere ich, dass das immer Unicode ist und immer eine Länge von 50 Zeichen hat und das gebe ich dann in diese OLEDB-Datenquelle rein. Slowly Changing Dimensions schaut ähnlich aus, gibt es auch in Integration Services, da habe ich wieder meine Datenquelle, habe hier einen Wizard und wenn ich den anklicke und durchklicke, dann erstellt mir der automatisch gleich noch so abhängige Dinge auch dazu. Der hilft mir also beim Feststellen, wie schaut denn meine Datenquelle aus. In dem Fall muss ich als ersten Schritt festlegen, was ist denn mein Business Key, woran erkennt er denn etwas, dass sich etwas geändert hat oder nicht, also was ist der Schlüssel, das wäre 0, 1 oder 11, wie wir gerade im Beispiel gesehen haben, für NA, Northwest oder Austria. Und im nächsten Schritt lege ich dann fest, was soll denn da passieren mit diesen Daten. Hier habe ich also diese Möglichkeit, dass ein Changing Attribute ist, so nennt das Integration Services, dieser Typ 1, das wir gerade von Martin gehört haben. Also wir überschreiben den letzten Wert und ersetzen ein Änderungsdatum. Oder wenn wir wollen wirklich historisieren, das wäre dieser Typ 2, den wir gerade gehört haben, dann würde ich das jetzt hier als Historical Attribute setzen. Damit kriege ich immer alle Versionen, werden mit aufgezeichnet, jede Änderung wird mit protokolliert als Änderung, als neuen Änderungssatz. Das kann auch auf die Dauer sehr komplex werden. Das heißt, ich habe relativ viele Abhängigkeiten in diesem Workflow drinnen. Das kann schwierig sein, dann Fehler zu finden oder bei Änderungen muss man an sehr viele Dinge denken. Und das führt uns eben zum KubiAI-Kit. Das ist die Idee, warum wir dieses KubiAI-Kit erfunden oder geschrieben haben. Hier geht es also um eine metadatengesteuerte Lösung. Das heißt, ich beschreibe hier nur auf Metadatenebene, dass es verschiedene Schritte gibt. Staging, DWH, Final und so weiter. Pro Schritt beschreibe ich dann die Tabellen, die es da drinnen gibt. In dem Fall wäre es Team Sales Territory in der Quelle. Im Ziel heißt es auch so. Und wenn ich da wieder einen Schritt runter gehe, dann sehe ich da schön, dass es diese einzelnen Spalten gibt. Die brauche ich zum Beispiel auch nicht irgendwie reintippen, sondern die hole ich mir aus den Datenquellen und kann sie dann verbinden. Das heißt, ich habe hier Connect by Name. Das ist deswegen disabled, weil schon alles miteinander verbunden ist. Sonst kann ich das über den Namen miteinander verbinden lassen. Wenn ich da irgendwelche Expressions reinschreibe, weil ich zum Beispiel was in Großbuchstaben umwandeln will oder abschneiden möchte, also Transformationen mache, da kann ich diese, da habe ich jetzt falsch gedrückt, dann kann ich diese auch überprüfen lassen. Check Expression, finde ich sofort raus, ob es da irgendwelche Syntaxfehler drinnen gibt und nicht erst nachdem 2 Stunden schon das Paket gelaufen ist und dann stirbt es in der Nacht, bricht es dann ab. Und Check Structure, auf einem Mausklick sehe ich sofort, aha, in der Datenquelle hat sich was geändert. Die Data Source ist der Datentyp geändert worden von 10 auf 50 und von Not Null auf Null. Das könnte ich hier dann gleich übernehmen und sofort damit mein Modell, mein Datenmodell wieder aufbauen und auffrischen und damit ist es aktuell. Was ich da auch machen kann, sind diese Tabellenoptionen. Wenn Sie daran denken, wir haben vorher daran gedacht, beim Skript immer schreiben müssen, wir müssen truncaten, im SSCS müssen wir immer so Komponente reinziehen zum Löschen. Das kann ich hier gleich einstellen, automatisch, bevor diese Tabelle geladen wird, soll sie gelöscht werden, truncate before load, oder dass die Update Statistics automatisch im Anschluss gleich passiert, ohne weiteres hinzudenken. Das gleiche gilt für Indizes, die ich hier verwalten möchte, oder verwalte auch bei vielen Projekten, weil ich eben die Indizes disable bevor der Beladung, nach der Beladung wieder neu erstellen lasse, dann kann ich die hierinnen verwalten, welche Indizes da wieder aufzubauen sind. Wenn ich diese Metadaten alle definiert habe, bleibe ich eben im Integration Services. Wie gesagt, wir machen dann keine Konkurrenz zu Integration Services, sondern wir haben dann 2 Komponenten in Integration Services. Das eine ist Q-Transfer, wo ich die Daten also transferiere. Ich sage, ich will die Daten übertragen, gebe da diese Verbindungen an. Auch dies sind wieder die Verbindungen aus dem Integration Services, die ich von außen über Parameter auch ändern kann, damit das auf jeder Umgebung, Testumgebung woanders zugreift, als wenn er auf produktiv läuft. Ich habe hier meine Filter, die ich setzen kann, auf welchen Step ich zugreifen will und kann auch hier wieder diese Performance-Optionen anlegen, zum Beispiel, dass ich das RESTflex 610 einschalten möchte oder unbedingt, dass das Tab-Lock gleich passieren soll. Und der History Loader schaut dann ähnlich aus, wieder für Slowly Changing Dimension 1 oder 2. Auch hier habe ich wieder, verweise ich einfach auf die Metadaten, sage, das ist dieser Step 02, den wir uns vorher im Designer nicht angeschaut haben. Hier wieder die Verbindungen, die ich habe und kann da entscheiden, soll zum Beispiel was gelöscht werden oder nicht, sprich, vielleicht fallen da Dinge aus dem Pool-System weg, ich möchte sie aber trotzdem aktiv erhalten im Data Warehouse, weil die Beladung nicht anders möglich ist. Oder Merge-Ins und so weiter kann ich hier ganz bequem verwalten, ohne dass was tippen müssen und Syntaxfehler bauen kann. Dann kommen wir wieder zurück. Tipps aus der Praxis, also für die Beladung. Vorbereitung ist das halbe Leben, das betrifft auch die Beladung. Wir sollten schauen, dass wir die Tabellen bereinigen, dass wir die Indizes deaktivieren, dass wir Replizierung ausschalten, dass macht uns die Beladung langsamer. Genauso Tablock sollte man überlegen, wenn wir nicht parallel beladen, dann unbedingt Tablock einschalten, die Bash Size gut wählen und Ignore Constraints und Ignore Triggers passiert automatisch, wenn Sie ein Bulk Insert machen. Das wäre nur beim Open Row Set, wo Sie das extra als Parameter angeben können. Und da gibt es die wahren Turbo Boosters, dass Sie dann diese ganze Beladung parallelisieren, also in Pakete, kleine Pakete draus machen und diese auf mehrere Prozesse verteilen und immer auf die minimale Protokollierung achten, zum Beispiel eben die Tabelle vorher bereinigen, zum Beispiel das RESTflex 610 verwenden, um einfach eine schnelle Beladung hinzukriegen. Wenn man das alles richtig macht und gesagt, ETL soll ja Spaß machen, ja, dann macht das auch Spaß, das Fischen in den Vorsystemen, wie hier meiner kleinen Tochter. Wenn Sie eben die richtigen Werkzeuge verwenden, wissen, wie Sie die verwenden, dann haben wir die Transformation der Daten, das heißt, oft sind da ein bisschen dicke Raupen mit den Vorsystemen drinnen, aus denen müssen wir erst dann elegante und schöne Schmetterlinge machen. Das heißt, wir müssen Daten transformieren, müssen die Historisierung einführen und schließlich und endlich landet dann das als hoffentlich süße und saftige und leckere Früchte, damit sich die Leute wieder mit Self-Service BI und das Tabular Model damit befüllt werden kann. Das ideale als ETL also. Wie war es nochmal, Martin?
Performance. Ja. Einfache Verwaltung, Quelle, Ziel, haben wir schon gesagt. Natürlich, wie wir jetzt gesehen haben, Transformationen, Historisierung, alles das muss ich möglichst einfach definieren können und elegant verwalten können. wie gesagt, wir haben zwar die Skripts gesehen, haben auch ihren Reiz, aber da natürlich Änderungen durchführen ist wahrscheinlich bei größeren Projekten dann eher Albtraum, beziehungsweise natürlich einfach auch mit viel Arbeit verbunden und dementsprechend erinnere mal wieder an die Aussage von der Constantia, 80 Manntage gespart, indem man einfach Metadaten getrieben das entsprechend erstellt. Ja, und am Ende des Tages geht es halt um die Qualität, die ich hoffentlich steigere. Das heißt, im Idealfall bin ich schneller und habe eigentlich einen gescheiteren Output, wenn ich es richtig mache.
Genau.
Ja, unser Aufruf, starten Sie heute. Alle Schritte, die wir hier hergezeigt haben, kann man heute schon ausprobieren. PowerPivot ganz einfach in Excel 2013 bereits integriert, beziehungsweise mit Excel 2010 einfach runterladen. Excel und SharePoint kann ich auch ausprobieren über Office 365, nämlich online auf www.office365.at. Und natürlich SQL-Server, wenn ich ihn lokal installieren will, gibt es eine Testversion, die, glaube ich, sechs Monate verwenden kann. Das ist eine Enterprise Edition, die wirklich den vollen Umfang hat. Integration Services, natürlich die ganzen Features für Data Warehousing auf Sachen, die wir heute gar nicht eingehen haben können aus Zeitgründen, wie Column Store in Memory Index und solche Sachen, die uns auch im Data Warehousing extrem weiterhelfen, bis hin eben zu tabellarischen Modellen und BI Semantic Models. Auch das ist hier alles entsprechend im SQL-Server enthalten. Und wenn es Fragen zum QBI-Kit gibt, natürlich gerne im Anschluss bei den Kollegen von der Qubito, entweder am Ausstellerstand oder auf www.qubito.at für unsere Zuschauer an den Fernsehgeräten. Ja, ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Es gibt seit kurzem auch eine eigene Ableger der internationalen User Group Organisation für SQL Server, also die SQL Community, nämlich die PAS, die Professional Association for SQL Server. Wir haben also eine PAS Austria, ein österreichisches Chapter gegründet und ja, alle, die in irgendeiner Art und Weise mit BI und SQL Server zu tun haben, sind sehr gerne eingeladen, sich dem PAS Chapter zuzuordnen, beizutreten, ist kostenfrei, einfach nur registrieren auf sqlpass.org. Es gibt auch ein Kickoff-Meeting am 20. März ab 18 Uhr, wo wir also zum Beispiel einiges Richtung in Memory, was heute schon geht und was zukünftig kommt, herzeigen. Wieder spannendes Thema. Also da bitte anmelden. Ja, damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.